NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Sie hat große Aufmerksamkeit und ziemlich viel Heiterkeit erregt, die Aktion der Künstler des Zentrums für politische Schönheit. Direkt neben dem Privatgrundstück des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Thüringischen Landtag Björn Höcke bauten sie einen Ableger des Berliner Denkmals für die ermordeten europäischen Juden. Ein kleines Feld von 24 Stelen mitten im thüringischen Bornhagen. Zur Erinnerung, Björn Höcke ist jener Politiker, der im Januar in einer Rede bezogen auf das Mahnmal von einem Denkmal der Schande gesprochen hatte und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hatte. Das Zentrum für politische Schönheit, schon öfter durch spektakuläre Aktionen hervorgetreten, sammelte unter dem Motto »Finanziere den erinnerungspolitischsten Beton aller Zeiten« sehr erfolgreich Spenden, die den Betrieb des Mahnmalablegers auf Jahre sichern könnten, wäre nicht inzwischen der Mietvertrag für das Grundstück gekündigt. Sie wollten Mut machen gegen Rechtsradikalismus und gegen die AfD, sagten die Künstler. Zitat: »Seit heute Morgen wird zurückgedacht.« Ich habe vor der Sendung mit dem Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Reinhard Schramm, gesprochen. Er ist emeritierter Professor und noch im Krieg geboren. Seine jüdische Mutter musste sich mit ihm als Baby zuletzt verstecken. Ich habe ihn gefragt, wie er die Aktion findet.
Also ich finde die Aktion insofern gut, weil das Anliegen, gegen Herrn Höcke zu protestieren, und zwar in künstlerischer und zugleich scharfer Form, das ist in Ordnung.
Diese Künstler vom Zentrum für politische Schönheit, die müssen ja einiges aushalten, wurden jetzt also mit Morddrohungen überzogen und gewalttätig angegriffen, auch Besucher dieses Mahnmalablegers. Wie sehen Sie diese Leute?
Also ich sehe die erstmal als Künstler und freue mich, dass Künstler sich so engagieren, weil nicht alle Künstler machen das. Ich finde sie mutig, hartnäckig und sie sind ja auch ausdauernd. Also das ist schon zu bewundern.
Sie haben auch Kritik geübt. Was stört Sie an der Aktion?
Ja, ich meine, die Aktion ist darauf ausgerichtet, Herrn Höcke als einen zu entlarven, der wirklich gefährlich ist. Und damit muss man ihn und seine Mitläufer oder seine Kollegen in der AfD, die sind sicherlich auch sehr unterschiedlich, die muss man aufs Korn nehmen. Vom Wohnhaus nimmt man ihn, seine Kinder und seine Familie gleich mit aufs Korn. Also ich hätte das nicht gemacht, das Wohnhaus zu benutzen.
Welche Reaktion erleben Sie in der jüdischen Gemeinschaft? Was sagen Ihnen Ihre Leute?
Also direkt im Büro, in der Synagoge, muss ich feststellen, dass das alle unheimlich lustig fanden. Ja? Also ich muss sagen, ich habe es nicht so lustig empfunden. Ich fand es ernst und ich freue mich aber, dass hier der künstlerische Auftrag scheinbar gelungen ist und die Leute lachen und wissen, dass die Kritik über diesen Weg berechtigt ist. Es gibt auch eine andere Meinung, auch in der jüdischen Gemeinde, nach dem Motto, wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch mehr Unruhe. Brauchen wir nicht eigentlich Ruhe in unseren Gemeinden, die sowieso verunsichert sind?
Sie selbst suchen das Gespräch mit Rechtsradikalen. Also seit einem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge im Jahr 2000 gehen Sie einmal im Monat in eine Jugendhaftanstalt und reden mit jungen Männern, die wegen entsprechender rechtsextremer Delikte einsitzen. Welche Erfahrung machen Sie?
Ich mache das seit knapp 15 Jahren. Im Jahr 2000 war ein Brandanschlag auf unsere Synagoge und da habe ich dann mich entschlossen, ein Büchlein über meine Gemeinde zu schreiben und dann bin ich zu den Straftätern gegangen, den Brandstiftern gegangen und danach habe ich gedacht, du kannst dich überhaupt an diese Leute richten. Die müssen ja nicht auch noch den Weg einer Brandstiftung gehen. Ich mache das sehr gerne, weil ich das Gefühl habe, dass es erfolgreich ist. Ich kann das jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, aber das sind junge Leute, die mit 16, 17, 18, 19 Jahren sozusagen einbezogen wurden, verführt worden sind in der Regel, nicht viel wissen. Und wenn die Leute aus der NPD oder irgendwelchen Kameradschaften ihnen so einfache, aus ihrer Sicht Weisheiten, wie die Juden sind unser Unglück, beigebracht haben, dann muss es mir doch gelingen oder den Demokraten muss es doch gelingen, die Leute zu überzeugen, dass das falsch ist und ihnen Wissen zu vermitteln, dass sie vielleicht immun macht gegen dieses rechte Gedankengut in der Zukunft.
Also Sie machen eigentlich mit den Jugendlichen, mit den jungen Männern da, mit denen Sie reden, ganz gute Erfahrungen.
Sehr gute. Ich kann natürlich auch nicht in die Köpfe gucken, aber man merkt das ja an den Reaktionen. Zunächst ist das ja freiwillig im Gefängnis, mir zuzuhören. Nun gut, das ist auch eine Art Abwechslung, ja, wenn da einer kommt und er liest aus dem Buch vor und diskutiert mit ihnen. Ne. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich da eine Stunde rede oder anderthalb Stunde und dann diskutieren wir, dass die zunehmend ernster werden, zunehmend mehr zuhören. Und ich habe das Gefühl, sie sind auch betroffen. Weil wenn man die jüdische Geschichte von 33 bis 45 erläutert, auch andere Sachen, dann wächst ja auch die Brutalität und das Verbrechen. Und das kommt bei diesen jungen Leuten an. Und ich habe das Gefühl, manche fragen nach dem Buch, manche sind traurig im Brief, dass sie das nicht mehr im Buchhandel bekommen. Also ich habe das Gefühl, ja, dass das erfolgreich ist. Ich mache es ja in meiner Freizeit. Wenn ich nicht das Gefühl hätte, es nützt, würde ich es doch nicht machen.
Das war Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen. Wir befassen uns gleich mit Erbkrankheiten, die unter Juden besonders verbreitet sind und um die es unter anderem bei einem Kongress jüdischer Ärzte in Düsseldorf ging. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Entscheidung mehrerer öffentlich-rechtlicher Sender begrüßt, die Zusammenarbeit mit dem Musiker Roger Waters zu beenden. Neben dem WDR erklärten auch der Bayerische Rundfunk, der Südwestrundfunk, der Norddeutsche Rundfunk und der Rundfunk Berlin-Brandenburg, Roger Waters für 2018 geplante Konzerttournee nicht zu unterstützen. Das Gründungsmitglied von Pink Floyd unterstützt eine Boykottkampagne gegen Israel. Auf Konzerten ließ er Ballons in Schweineform mit Davidstern aufsteigen. Kritiker werfen ihm Judenhass und Antizionismus vor. Der Konzertveranstalter von Roger Waters, Marek Lieberberg, verteidigte den Sänger und nannte die Entscheidung der Sender absolut lächerlich. Waters habe zwar eine bedenkliche private Meinung zu Israel, auch der Künstler habe ein Recht auf Meinungsfreiheit. Die Eltern des Musikmanagers Lieberberg sind Holocaust-Überlebende. Waters wird im kommenden Jahr mit seiner Show »You and Them« auf Tournee gehen. Katholiken, Juden und Muslime im Norden haben sich gegen Überlegungen gewandt, den Reformationstag in Schleswig-Holstein zum neuen gesetzlichen Feiertag zu machen. Der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinden, Walter Blender, sagte, der Reformationstag als gesetzlicher Feiertag wäre für Juden überhaupt nicht in Ordnung. Er kritisierte, dass Martin Luther an manchem Ort wie ein Messias auf ein Podest gehoben worden sei. Dabei werde oft verschwiegen, dass er auch eine antisemitische Schrift verfasst habe. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat dem Springer Verlag für dessen kontinuierliche Solidarität mit Israel und dem Einsatz gegen Antisemitismus gedankt. Zu der diesjährigen Ratsversammlung des Jüdischen Dachverbandes in Frankfurt am Main war der Vorstandsvorsitzende des Springer Verlags Matthias Döpfner als Gast geladen. Er sagte in seiner Rede, Kritik an Israel sei häufig nicht legitime politische Kritik, sondern versteckter Antizionismus und Judenhass. Die jährlich tagende Ratsversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium des Zentralrats der Juden. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben nach seinen Angaben derzeit etwa 100.000 Mitglieder. Soweit die Meldungen.
Es gibt Erkrankungen, die unter Juden häufiger auftreten als unter Nichtjuden. Warum ist das so? Und um welche Krankheiten geht es? Heinz-Peter Katlewski sprach am vergangenen Wochenende auf einem Kongress jüdischer Mediziner in Düsseldorf mit der Direktorin des Instituts für Humangenetik am Universitätskrankenhaus von Jerusalem, der Medizinprofessorin Dr. Efrat Levi-Lahat.
Man kann sagen, jüdische Krankheiten sind solche, die unter Juden auftreten. Es gibt solche, die vor allem unter Juden auftreten, zum Beispiel das Tay-Sachs-Syndrom.
Das Tay-Sachs-Syndrom ist eine seltene Krankheit, die mit fortschreitender Intelligenzminderung, Erblindung und einem frühen Tod im Kleinkindalter einhergeht. Diese Krankheit tritt unter aschkenasischen Juden, also solchen mit Wurzeln in Osteuropa, häufiger auf als in anderen Bevölkerungsgruppen. Jedoch ist sie nicht exklusiv jüdisch, sie kommt auch unter Nichtjuden vor, zum Beispiel unter Iren und Frankokanadiern. Aber es ist auffällig, dass die Genmutation, die das Tay-Sachs-Syndrom verursacht, unter aschkenasischen Juden osteuropäischer Herkunft gehäuft vorkommt. Wie kommt es zur Konzentration einer solchen Krankheit in einer Bevölkerungsgruppe? Das ist leicht zu erklären, weiß die Jerusalemer Professorin und Ärztin Efrat Levi-Lahad.
Einer der Gründe dafür, dass sich eine Krankheit in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe besonders ausbreitet, liegt darin, dass sich eine Genveränderung, eine Mutation in einer Gruppe dann stärker verbreitet, wenn Ehen immer nur in dieser Gruppe geschlossen werden, aus religiösen Gründen oder weil sie isoliert lebt. Wenn diese Isolation über Jahrhunderte und über Generationen anhält, dann bilden sich Erkrankungen heraus, die eben typisch für diese bestimmten Gruppen sind.
Bis heute gilt das Tay-Sachs-Syndrom als unheilbar und Kinder, die damit geboren werden, leben nur wenige Jahre. Trotzdem ist es gelungen, die Krankheit, die durch ein defektes Chromosom im Erbgut ausgelöst wird, unter aschkenasischen Juden weitestgehend zurückzudrängen, auch unter den sogenannten ultraorthodoxen Juden, die meist nur innerhalb ihrer engeren Gemeinschaft heiraten.
Bis 1969 konnte man nichts gegen diese Krankheit unternehmen, weil man ihre biochemische Basis noch nicht verstanden hatte. Als dann aber in den Vereinigten Staaten und in Deutschland Forschergruppen herausfanden, welches Enzym, welches Protein defekt ist, entwickelte man eine Methode, die Träger dieser defekten Erbanlage herauszufinden, obwohl die selbst nicht daran erkrankt waren. Wenn nämlich zwei Partner mit diesen Anlagen heiraten und Kinder zeugen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die daran erkranken. Deshalb wurde mit einem systematischen Testprogramm unter Juden begonnen. Man begann damit in den Vereinigten Staaten, und zwar in Baltimore, und testete, wer Träger dieses Gendefekts ist und wer nicht.
So wie das Tay-Sachs-Syndrom erfolgreich eingedämmt werden konnte, werden mittlerweile auch andere, verstärkt unter Juden vorkommende Erbkrankheiten bekämpft. Durch Gentests und Aufklärung.
Die Träger eines Gendefekts können durch vorgeburtliche Tests prüfen, ob ihr künftiges Kind tatsächlich geschädigt sein wird und gegebenenfalls die Schwangerschaft abbrechen. Oder sie können überhaupt davon absehen, zu heiraten. Das ist vor allem in ultraorthodoxen Kreisen üblich, wo bis heute die meisten Ehen arrangiert werden.
Inzwischen gilt es als üblich, dass ultraorthodoxe Juden, bevor sie eine Ehe ins Auge fassen, ihre genetischen Daten bei einer Einrichtung in New York abgleichen lassen, um über einen Code zu erfahren, ob der geplante Nachwuchs einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist oder nicht.
Hans-Peter Katlewski sprach auf dem Kongress jüdischer Ärzte in Düsseldorf mit der Medizinprofessorin Efrat Levi-Lahat. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
In Wochenabschnitt Vayishlach lesen wir im 1. Buch Mose, Kapitel 34, von einem furchtbaren Massaker, verübt als vermeintlicher Ehrenmord. Zwei von Jakobs Söhnen, Shimon und Levi, nehmen gewaltsamen Kollektiv Rache an der ganzen Stadt Shechem, wegen der Vergewaltigung ihrer Schwester Dina. Nötig war so etwas auch damals nicht, denn Jakob, Dinas Vater, und Hamor, der Sohn von Shechem, der die Schandtat verübt hatte, hatten eine Einigung erzielt. Für unsere heutigen Ohren mag das befremdlich klingen. Das Paar sollte trotz des Verbrechens heiraten und so ein Bündnis entstehen zwischen zwei Völkern. Das war vermutlich grausam gegenüber Dina, aber es war ein Versuch, ein Blutbad zu verhindern. Stattdessen gibt es zwei junge Männer, die voll mit Emotion und Hass alles zerstören. Das klingt alles bekannt, leider. Jakob hatte sogar ein Grundstück von Hamor gekauft. Gerade als er endlich denkt, hier kann ich bleiben, muss er wieder weiter wandern. In Kapitel 35, Vers 1, sagte Gott zu ihm, »Gehe weiter nach Bethel und dort sollst du einen Altar errichten.« Gibt es hier einen versteckten Hinweis darauf, was falsch lief? In Shechem hatte Jakob noch keinen Altar für Gott gebaut und seine Söhne, alle in Haran geboren, hatten noch keine eigene Beziehung zu dem Gott, der ihren Vater begleitete, nachdem er das Land verlassen musste. Weil sie an kein Rechtssystem glauben, an keine andere Macht als die ihrige, tun sie, was sie tun. So grausam und maßlos es auch ist. Es gibt ein Echo, eine späte Folge. Wie wir wissen, wird Jakob am Ende 12 Söhne haben, Er wird einen von ihnen, Josef, mehr als die anderen lieben. Seine anderen Söhne werden sich wieder bereit zeigen, mörderisch zu handeln, aber trotz allem und mit Gottes Hilfe wird Josef sich in Ägypten etablieren und später in der Lage sein, seine ganze Familie vor der Hungersnot zu retten. Ganz am Ende des ersten Buches Mose, in Kapitel 50, werde ein Begräbnis für seinen Vater Jakob in Hebron organisieren, in Mamre, im gleichen Ort, wo Jakobs Großvater Abraham lange zuvor eine Grabstelle gekauft hatte. Josefs Leichnam selbst wird einbalsamiert und mumifiziert nach ägyptischem Brauch und muss in einer Kiste warten, bis die Israeliten endlich das Land Ägypten verlassen können, um dann, 40 Jahre später, das Land ihrer Vorväter wieder besitzen zu können. Und erst dann, ganz am Ende des Buches Joshua, wird Josefs Leichnam begraben in Shechem, in dem Ort, den sein Vater einmal für 100 Schekel Silber gekauft hatte. Das ist Joshua 44, Vers 32. Der Kreis schließt sich. Später hieß Shechem Neapolis, Neustadt. Es gab eine neue Stadt. Und heute heißt Shechem Nablus von Neapolis. Dort gibt es noch immer eine Grabstelle Josefs, auch wenn sie vor einigen Jahren von einem Mob fast zerstört wurde. Die Frage, wer besitzt welches Land und nach welchem Recht und wer hat was von wem gekauft, diese Fragen bleiben. Schon in einem Midrasch aus dem 5. Jahrhundert, Bereshit Rabbah, sagen die Rabbiner, Shechem sei einer von drei Orten, von denen keiner würde später sagen können, die Israeliten hätten das Land erobert, statt es zu kaufen. Die anderen zwei sind der Tempelberg in Jerusalem und Hebron. Bezeichnenderweise sind es genau diese drei Orte, Ost-Jerusalem, Hebron und Nablus, an denen heute die meisten Konflikte entstehen. Am Ende seines Lebens, in Kapitel 49, wird Jakob seinen zwei Söhnen, Shimon und Levi, keinen Segen geben, sondern eine Art Fluch aussprechen. Es gibt hier kein Happy End. Aber ist das nicht immer so, wenn eine Geschichte mit Hass und Rachsucht beginnt? Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.